Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 16. September 2013 zum Thema HIV, eine ganz normale Erkrankung. Zu Gast ist Maria Theresia Geit, Oberärztin an der Abteilung für Dermatologie und Venerologie des AKH Linz. Gastgeber ist Stefan Hammetner.
Einen wunderschönen guten Abend, auch wenn das Wetter draußen nicht so wirklich wunderschön ist heute. Ich freue mich, dass ein erlesenes Auditorium das interessante Thema heute besucht. Mein Name ist Stefan Hammetner und ich freue mich, heute diesen Abend auch mit begleiten zu dürfen. Einige organisatorische Hinweise später, wenn Sie Fragen stellen wollen, bitte warten Sie, bis Sie das Mikrofon bekommen haben. Haben wir ein oder zwei Mikrofone? Zwei Mikrofone, bis Sie ein Mikrofon bekommen haben, weil die Sendung wird aufgezeichnet und dann auf der Homepage des Kepler Salons kann man diese Veranstaltung wieder nachhören. Das heißt, nur wenn Sie ins Mikrofon reinsprechen, kann man die Frage auch dann verstehen. Unser heutiger Gast ist die Frau Dr. Maria-Theresia Geit. Sie ist eine Oberösterreicherin und im Vorgespräch habe ich erfahren, dass Sie die Versuchung widerstanden haben, in Wien zu bleiben als Ärztin und vielleicht zu Beginn auch gezwungenermaßen, weil es keine Stelle als Ärztin in Wien gegeben hat, nach Oberösterreich zurückgekommen sind. Sie sind am AKH in Linz tätig als Oberärztin der Abteilung für Venerologie und Dermatologie und haben sich von Anfang an mit dem Thema HIV/AIDS auch beschäftigt. Wir haben euch im Vorgespräch so ein bisschen die Geschichte so reflektiert. Es ist eigentlich schon ein Thema, das uns relativ lange begleitet. Sie eigentlich in ihrer ganzen Tätigkeit als Ärztin und damit in Zusammenhang steht auch der Aufbau der stationären HIV-Behandlung des Ambulanten und der Ambulanz für HIV am AKH Linz. Sie sind Leiterin des HIV-AIDS-Bereichs der Abteilung für Dermatologie und Venerologie und auch Vorstandsmitglied der österreichischen AIDS-Gesellschaft. Sie sind auch, da habe ich gefragt, was das wirklich ist, dann Mitglied der Austrian HIV-Kohorte. Vielleicht werden Sie das noch einmal erklären, was da drunter auch zu verstehen ist.
Gerne.
Ein Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit ist nicht nur die Behandlung der Krankheit selbst, sondern auch die psychosoziale Betreuung der Kranken und ihrer Angehörigen, ihrer Familien. Das ist natürlich ein Bereich, der auch von enormer Wichtigkeit ist. Die Frau Doktor hat jetzt einen Vortrag vorbereitet und sie hat auch nichts dagegen, wenn Sie direkt Fragen haben, dass Sie während des Vortrags auch Ihre Fragen gleich stellen. Nachher haben wir dann sicher noch Gelegenheit, ausführlich über verschiedene Themen zu diskutieren. Bitte.
Vielen Dank für die netten einleitenden Worte. Ich freue mich auch und Dank an den Kepler Salon, dass Sie Interesse finden, zu HIV, zu einem HIV-Thema einzuladen, mich einzuladen. Ich muss mich gleich am Anfang entschuldigen, meine Stimme, und ich bin ein bisschen verkühlt, kann sein, dass ich zwischendurch einmal zum Taschentuch greifen muss. Was habe ich mir vorgestellt? In den nächsten 20 Minuten etwa möchte ich einen Bogen spannen zwischen dem sogenannten alten AIDS, also wie hat AIDS und HIV begonnen und wie hat sich das entwickelt zum heutigen Zeitpunkt. Und deshalb auch mein Titel, ist es eine ganz normale Erkrankung. Begonnen hat es jetzt noch mehr als vor 30 Jahren. Die ersten Daten und die ersten Fälle wurden 1981 beschrieben in New York und in San Francisco. Und da handelt es sich um ganz bestimmte Hauttumoren. Das Kaposi-Sarkom, das damals plötzlich bei jungen Männern aufgetreten ist. Und diese Männer dann im Rahmen dieser Erkrankung auch sehr schnell verstarben. Ich habe nur die rasante Entwicklung sollte nur zeigen, also die ersten Fälle, drei, vier beschriebene Fälle in der Literatur 1981 und am Ende von 1981 schon 280 Tote. In Oberösterreich haben wir die ersten Fälle 1983 gemeldet, also ein Erkrankungsfall und auch zwei Todesfälle. global gesehen ist HIV und die HIV-Epidemie wirklich eine ganz massive und enorme. Also das sind zwar alles nur Zahlen, aber mehr als 60 Millionen Infizierte weltweit, mehr als bis jetzt 30 Millionen Tote an dieser Erkrankung, das sind schon sehr, sehr schlimme Zahlen. Und auch jetzt noch immer mehr als 30 Millionen Menschen, die mit HIV weltweit leben. Jedes Jahr gibt es Millionen, 2,5 Millionen Neuinfizierte weltweit. Die HIV-Infektion ist eine tödliche Infektionskrankheit. Das ist richtig. Und es war ganz besonders richtig in den Jahren bis 1995. Die HIV-Infektion, wenn sie nicht behandelt wird, dann hat sie einen ganz bestimmten Ablauf. Da kommt es zur Erstinfektion, die Ansteckung macht Symptome, Symptome ähnlich wie bei einem grippalen Infekt, bei einer schwereren Grippe. Und dann im Mittel, etwa nach 10 Jahren, kommt es zu Erkrankungssymptomen, die wir dann AIDS-Symptome oder AIDS-related-Symptome bezeichnen. Und in der Zeit, bevor es eine wirksame Therapie gegeben hat, sind im Durchschnitt die Personen innerhalb von 2 Jahren verstorben, wenn also diese AIDS-Erkrankungen ausgetreten waren. In der Zeit davor konnte man keinem Menschen ankennen. Das war eigentlich bis 1995. Also bis 1995, weil dort erst diese neue wirksame Therapie kam. Und davor war alles immer nur ein Verzögern, ein kurzzeitiges Verzögern, wenn behandelt wurde. Und in dieser Phase von der Ansteckung bis zur AIDS-Erkrankung waren die Personen eigentlich nach außen hin nicht krank. Wir sprachen auch immer noch von einer Latenzzeit damals, obwohl wir heute wissen, dass das HIV oder das Virus vom ersten Tag an das Immunsystem beschäftigt und das Immunsystem so lang beschäftigt, bis es eben nicht mehr kann und dann eben die Symptome und die Erkrankung AIDS ausbricht. Dann kam die AIDS-Konferenz 1996, Vancouver, das war der Meilenstein in der Entwicklung mit HIV. Es konnten amerikanische Wissenschaftler haben gewagt, einzelne Substanzen, die vorher als einzelne Substanzen den Patienten gegeben wurden, eben ein Medikament, und wenn das Medikament versagte, wurde das nächste Medikament gegeben. Und die amerikanische Wissenschaftler haben dann eben gefunden, dass wenn man Medikamente kombiniert, wenn man eine Kombinationstherapie macht und gleichzeitig diese Therapie gibt, dass das eben das Virus wirklich an der Vermehrung hemmt und das eben auch auf lange Sicht hemmt, eben auch auf Jahre hin hemmt. Und das war wirklich der Durchbruch, dass eben diese Kombinationstherapie ab 1996, 1997 zur Verfügung stand und seither wirklich Millionen von Menschen das Leben gerettet wurde. Was kann nun diese antivirale Therapie wirklich? Hier ist so ein Schema dargestellt an dieser Grafik. Sie sehen ein schematisches Virus, das hier Richtung Zelloberfläche geht. Dieses Virus hat an der Oberfläche Proteine, die nach außen ragen, und mit diesen Proteinen kann das Virus an der Zelloberfläche eben den Rezeptor finden und über diesen Rezeptor in die Zelle reingehen. Das HIV-Virus, das HI-Virus, ist ein Ribonukleinvirus. Das heißt, es muss in der Zelle umgeschrieben werden, um in den Zellkern zu kommen, mit einem ganz bestimmten Enzym, um in den Zellkern sich zu integrieren. Und das ist auch das Besondere an dem am HIV, dass das Virus eben im Zellkern der Zelle eines Infizierten immer bleibt und eben aus diesem Zellkern nicht mehr entfernt werden kann. Das ist eben das Typische für Retroviren. Und immer wenn das Immunsystem aktiviert wird, immer wenn der Betroffene, der Infizierte krank ist oder auch diese Zelle sich vermehren muss, dann wird neues Virus produziert, weil das immer mit aus dem Zellkern wieder neu rauskommt. Und die Virustherapie kann eben nun an verschiedenen Stellen dieses Zyklus von HIV blockieren. Am Anfang, dass der Rezeptor blockiert wird, die Fusion mit der Viruszelle kann blockiert werden, das Umschreiben in die DNA kann blockiert werden und auch das Neubilden von Virus kann blockiert werden. Und das ist eben der ganz, ganz große Fortschritt in der Behandlung der HIV-Infektion, dass wir nun mehr als 20 Substanzen zur Verfügung haben, die diese verschiedenen Schritte eben blockieren und in der Kombination eben die Virustherapie äußerst effektiv ist, dass wir wenn die Therapie gut eingenommen wird und regelmäßig eingenommen wird, dass das HIV auf nicht nachweisbare Menge, also auf null, blockiert wird. Und das ist eigentlich der Erfolg dieser Therapie. Und die Therapie hat sich auch insofern sehr stark geändert. In den Anfangsjahren war das eine Menge von Tabletten, die die Patienten nehmen mussten, mehrmals am Tag, mehrmals einige Tabletten. Das ist eben alles nun mit der neuen Therapie mehr oder weniger Vergangenheit. Die Virustherapie, HIV-Therapie ist sehr einfach geworden. Was kann sie noch, diese HIV-Therapie? Sie kann die Lebenserwartung der HIV-Infizierten sie beeinflusst sie so gut, dass sie kaum mehr unterscheidbar ist von einem Nicht-HIV-Infizierten. Hier habe ich eine Arbeit von einer von England angeführt. Die konnten also ganz genau zeigen, dass die Lebenserwartung bei einem HIV-Infizierten, wenn die Therapie früh genug gemacht wird, nicht erst ganz spät, wenn jemand sehr schwer krank ist, sondern früh genug, dass es keinen Unterschied mehr gibt in der Lebenserwartung zu einem Nicht-HIV-Infizierten. Und das eben auch ganz neue Daten auch, dass eben jemand, der noch sehr früh HIV diagnostiziert wird und auch früh behandelt wird, dass es keine Beeinträchtigung der Lebenserwartung mehr gibt, wenn die Therapie regelmäßig und genau eingenommen wird. Ganz klar ist, dass wenn die Therapie sehr spät einsetzt, dass der Erfolg leider nicht mehr so gut ist. Und das ist auch ein Problem, mit dem wir auch in Österreich immer noch kämpfen, dass eben viele HIV-Positive eben nichts von ihrer Infektion wissen und sehr spät, erst wenn sehr, sehr schwere Erkrankungen aufgetreten sind oder auch wenn das Immunsystem völlig da niederliegt, eben erst die Diagnose gestellt wird. Und dann kann natürlich die HIV-Therapie auch nicht mehr so gut wirken, wie das eben früher wäre. Und dank dieser HIV-Therapie, dieser effektiven HIV-Therapie, ist die HIV-Infektion tatsächlich zu einer behandelbaren und chronischen Viruserkrankung geworden, die eben behandelbar ist, aber, ich sage dazu, noch nicht heilbar. Jedenfalls jetzt nicht. Was kann die Therapie noch, was auch sehr wichtig ist, wenn man an die Zahlen denkt, der globalen Ausweitung dieser Pandemie? Die HIV-Therapie wirkt präventiv, das heißt, sie hat eine Funktion in der Prävention. Hier zum Beispiel sind das Daten aus KwaZulu-Natal, also aus Südafrika, wo die Durchseuchung ja extrem hoch ist. Also sind junge sexuell aktive Personen in Südafrika sind teilweise ein Viertel, also jeder vierte bis jeder dritte der Personen HIV-positiv. Das sind unglaubliche Zahlen. Und in diesem Gebiet, also in KwaZulu-Natal, wurde eben die Untersuchung gemacht, wenn man HIV-Positive testet und sie behandelt, hat man gesehen, dass je besser die Behandlung ist, desto weniger Personen werden neu angesteckt. Das heißt, auch hier wurde bewiesen, dass die Therapie von HIV-Positiven dahingehend wirkt, dass andere Personen eben nicht mehr angesteckt werden. Auch das eine Studie, die das bestätigt hat, eine Untersuchung, wo man eben Paare, wo ein Partner HIV-positiv ist und der andere HIV-negativ ist, kontrolliert hat und gesehen hat in dieser sehr wichtigen Untersuchung, dass man gesehen hat, dass wenn der HIV-positive behandelt ist und das Virus unter die Nachweisgrenze kommt, das heißt, es ist völlig blockiert, dass keine Replikation nachweisbar ist von Virus, dass der Partner nicht angesteckt wurde, auch wenn die Kontakte ungeschützt stattgefunden haben. Das ist ein bisschen verschoben, das ist ein Problem, das leider immer wieder soll heißen, also diese Therapie führte dazu, dass eben seit dem Jahr 2005 die AIDS-Toten weltweit deutlich zurückgegangen sind, eben fast um 24%, und auch die Neuinfektionen sind deutlich zurückgegangen. Nur durch den Einsatz von Therapie, insbesondere, sage ich jetzt, in den Ländern wie Afrika, in den ehemaligen Oststaaten, in Indien, in Asien, in Südamerika, die Therapie noch immer noch nicht so vorhanden, wie das man sich wünschen würde. Somit mit dieser guten Therapie ein Ende absehbar? Kann man HIV dadurch kontrollieren? Ja, es gibt verschiedene Ansätze dafür, eben, dass man nach der HIV-Infektion sucht, dass getestet wird, viel mehr getestet wird, als das bis jetzt gemacht wird und eben dann frühzeitig auch behandelt wird. Das ist ein Punkt, wo man sich vorstellen könnte, die HIV-Epidemie oder diese Pandemie könnte wirklich zu einem Ende kommen. Natürlich die Heilung und auch die Prävention, da möchte ich noch drauf eingehen. HIV-Testung ist extrem wichtig. Immer wieder gibt es Zurückhaltung, kann man jetzt über HIV-Testung reden oder nicht? Zum Glück wird das jetzt in den letzten Jahren immer normaler. Also wir sprechen von einem Paradigmenwechsel in der Testung, dass das nicht nur wirklich ein Hochamt ist, dass man über HIV spricht, sondern dass das dazugehört zu bestimmten Erkrankungen, genauso wie das jetzt die Mutter-Kind-Passe 2010 eingeführt wurde, dass eben der Mutter angeboten wird, eine HIV-Testung zu machen. Das ist insofern sehr wichtig, weil man damit verhindern kann, dass das Kind HIV-positiv wird. Heilung. Ein wesentlicher Punkt. Die Heilung ist natürlich das Ziel, dass alle Patienten von HIV nicht nur behandelt, sondern dass sie geheilt werden. Und hier gibt es eben zwei unterschiedliche Dinge. Die eine Heilung, dass das Virus wirklich aus dem Körper eradiziert, also entfernt werden kann. Und die zweite Möglichkeit eben, dass es jetzt schon Personen, die deren Immunsystem derartig gut aufgestellt ist. Leider wissen wir immer noch nicht ganz genau, welche Faktoren hier verantwortlich sind dafür. Aber es gibt Personen, deren Immunsystem derartig gut aufgestellt ist, dass sie nachgewiesenermaßen 10, 15, 20, wir haben Patienten, die sind seit 30 Jahren HIV-positiv und sie haben keine Veränderungen im Immunsystem. Das heißt, das Immunsystem selber schafft hier das, was man sich wünscht, nämlich, dass der Patient nicht krank wird. Ja? Aber es ist noch immer nicht klar, wie das geschieht. Und bei diesen Patienten spricht man eben von diesen Long-Term Non-Progressor oder Elite-Controller, gibt es verschiedene Ausdrücke. Und diese funktionale Heilung gab es jetzt auch ganz neue Untersuchungen dazu, dass wenn sehr, sehr früh die Therapie begonnen wird, möglichst noch in der akuten HIV-Infektion, dass es Chancen gibt, dass man die Therapie beenden kann und trotzdem nicht mehr krank wird. Und der Berlin-Patient, den möchte ich noch, weil der ist durch alle Medien gegeistert, der Berlin-Patient, der eben wirklich der erste Patient war, der tatsächlich geheilt wurde von HIV. In der Zwischenzeit sind es schon zwei weitere. Man muss vielleicht ganz kurz dazu erzählen, wie das wirklich gewesen ist. Und zwar dieser Tim war langjährig schon HIV-positiv und er hatte auch HIV-Therapie. Und dann entwickelte er eine akute Leukämie. Und er um zu überleben, benötigte der Patient eine Stammzellentransplantation. Und der Arzt aus Berlin hat eben einen geeigneten Spender gesucht. Und zwar einen besonderen Spender, der diese, wenn Sie sich erinnern, ich habe am Anfang gesagt, das Virus braucht einen Rezeptor, um in die Zelle zu kommen, ja, also um anzukoppeln in die Zelle. Und es gibt Menschen, bei denen dieser Rezeptor an der Zelle fehlt. Und Tim hat das Glück gehabt, also das ist sicher Lotto 12er, muss man sagen, ja, weil der hat das Glück gehabt, dass er eben einen Stammzellenspender gefunden wurde, der diese Rezeptoren eben nicht hatte. Und aus dem Grund konnte HIV nicht mehr in die Zelle und er lebt seither ohne HIV-Therapie, ist schon einige Jahre jetzt zurück und es geht ihm gut. Es gibt keine Zeichen, dass HIV wieder aktiv geworden ist. Das ist natürlich eine sehr, sehr aufwendige Therapie und zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht möglich, dass man das für 30 Millionen Patienten anbietet. Es gibt sehr, sehr gute Forschungsansätze, um das vielleicht einfacher zu machen. Genau, ja, also wenn dieser...
Das ist vielleicht die Frage, nur kurz wiederholen, ja, damit man es hört in der Aufzeichnung.
Das heißt, es gibt Leute, die grundsätzlich gegen HIV resistent sind, einfach von der natürlichen Disposition?
Genau, ja, also es gibt ganz wenige Personen, bei denen an allen Zellen wir sagen CCR5, das ist dieser Rezeptor an der Zelloberfläche, diesen CCR5 braucht das Virus, um in die Zelle anzukoppeln. Das ist wie ein Schlüssel, der ins Schloss reingreift. Ja? Und wenn dieses Schloss nicht vorhanden ist, dieser Rezeptor, dann kann das Virus nicht angreifen und kann nicht in die Zelle rein. Und es gibt, also das sind etwa nur 0,5% der gesamten Bevölkerung, also sehr, sehr wenige Leute. Aber die sind tatsächlich, können also von einem CCR5-Tropenvirus nicht angesteckt werden. Es gibt ein anderes auch. aber Sie haben vollkommen recht, also es gibt Personen, die wirklich sehr, sehr schwer nur mit ganz speziellen Viren angesteckt werden können. Ja, und zum dritten Punkt eigentlich noch, dass die Prävention, das ist ebenfalls ein ganz, ganz wichtiger Ansatz für für das Eindämmen dieser gesamten Epidemie. Und die Prävention natürlich ist etwas, Sie sehen, das ist also ein ganzer Reigen von Maßnahmen, die erforderlich sind, um das HIV wirklich an der weiteren Vermehrung zu hindern. Da gehört dazu eben das Testen, HIV-Testen, da gehört dazu die Therapie, da gehört dazu zum Beispiel im afrikanischen Bereich die Beschneidung von Männern, also die Beschneidung hat eine Wirkung. Da gehört dazu, dass Geschlechtskrankheiten behandelt werden. Das ist also, da gehören natürlich dazu, dass Drogen, dass beim Drogengebrauch nicht gemeinsame Nadeln verwendet werden. Das ist also alles viel. Da gehört dazu, dass Kondome verwendet werden. Und da gehört natürlich auch dazu, hier ARV vor PMTC, also die Therapie für Mütter, die schwanger sind, dass sie eben keine HIV-positiven Kinder zur Welt bringen und eben auch Behandlungen, die HIV-Therapie, die schon vorbeugend gemacht wird. Das ist also ein ganzer Reigen und das ist natürlich auch sehr herausfordernd, das wirklich umzusetzen. Nun komme ich schon zum Abschluss. Ist HIV wirklich eine normale Erkrankung? Leider immer noch nicht ganz. Der zweite Teil, also die andere Seite der HIV-Infektion, das sogenannte soziale AIDS, gibt es immer noch. Das Leben mit HIV als Betroffener ist immer noch ein sehr schweres Leben. Es hat also diese Nichtbehandelbarkeit in den ersten Jahren, in den Anfangsjahren der HIV-Infektion, in den 80er Jahren, hat dazu geführt, dass zum Teil überreagiert wurde, dass hysterisch reagiert wurde, dass man das nur bestimmten Gruppen zugeschrieben hat und alle diese Dinge führten dazu, dass natürlich es zu einer großen Stigmatisierung gekommen ist, insbesondere der Betroffenen. Und ich habe nur ein Beispiel genommen, zum Beispiel Magic Johnson war also ein ganz bekannter Basketballspieler in Amerika, der eben 1992, also in einer Zeit, wo die Therapie noch nicht so gut war, eben HIV diagnostiziert wurde. Und er hat sich dann auch zurückgezogen vom Sport und hat ihm gesagt, ja, man denkt manchmal, es könnte nur bestimmte Leute, aber nein, ich sag's, es kann jedem passieren. Ja. Und glücklicherweise ist für ihn die Therapie im richtigen Zeitpunkt gekommen, denn es geht ihm gut und es gibt das Bild daneben, also er ist älter geworden und er lebt. Die HIV-Diagnose bedeutet immer noch eine äußerst schwere Belastung. Die Gesellschaft zeigt geringe Akzeptanz gegenüber HIV-Infizierten. Die Angst ist immer noch sehr, sehr groß. Ich denke nur an einzelne Patienten, die zum Beispiel krank sind und sie werden besucht bei uns im Krankenhaus oder sie würden besucht werden. Aber sie sagen alle ihre Besuche ab, weil sie wissen nicht, was sie sagen sollen. Ja? Heute wieder war ein Patient, der gesagt hat, Krebs, das wäre eine Diagnose, aber HIV ist keine. Ja, ich kann mit niemandem darüber sprechen, vielleicht nur mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin oder mit meiner Freundin, aber es ist unmöglich, dieses Wort wirklich über die Lippen zu bringen. Auch im medizinischen Bereich gibt es immer noch Diskriminierung, dass jemand nicht behandelt wird, weil er sagt, er ist HIV-positiv, dass er jemand anderen aufsuchen muss. Also diese Dinge gibt es immer noch und aus diesem Grund, denke ich, gibt es auch noch genug zu tun, auch wenn die Therapie so gut ist, aber es gibt genug zu tun, es bleibt noch genug Herausforderungen im HIV-Bereich. Die UNAIDS hat ausgegeben Getting to Zero, das heißt, wir wollen Zero, keine Ansteckung, wir wollen keine Diskriminierung. Wir wollen keine Personen, die an HIV und AIDS sterben. Das ist eigentlich jetzt ein großes Ziel für die nächsten Jahre. Und somit bedanke ich mich herzlich für Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke. Es waren jetzt sehr viele Impulse, sehr viele Ansätze in Ihrem Vortrag. Und ich frage Sie einmal, haben Sie mit direkte Anmerkungen Fragen? Bitte. Moment, bitte aufs Mikrofon da.
Mein Name ist Prefer Wolfgang. Ich möchte als erstes fragen, also ich glaube, mit Beschneidung haben Sie die des Mannes gemeint, nicht?
Ja. Mhm.
Und wie hoch ist ungefähr die Beschneidungsrate der mitteleuropäischen Männer? Gibt es da größere Unterschiede, zum Beispiel von West nach Ost? Also ich nehme an, in erster Linie wird es wohl von der Religionszugehörigkeit oder der gelebten Religiosität abhängen. Und warum ist der beschnittene Mann weniger gefährdet, angesteckt zu werden? Zweite Frage, wie hoch ist die Durchseuchungsrate des christlichen Kulturkreises, also auch, sagen wir im Grunde genommen, der europäischen Bevölkerung, gibt es da auch ein West-Ost-Gefälle? Und dann wollte ich auch noch etwas zu den Papillomaviren fragen. Aber vielleicht
jetzt schauen wir mal die ersten zwei Fragen, dass wir das einmal, ich glaube, das einiges zu sagen,
genau,
beantworten.
Warum man eigentlich drauf gekommen ist, dass die beschnittenen Männer weniger infiziert waren, kommt auch aus Afrika. Ja? Es gibt dort unterschiedliche, es ist sicherlich kulturell, religiös bedingte Unterschiede. Und die Männer, also die Vorhaut bei den Männern, ist quasi ein primär ein Schutz, aber beim Sexualkontakt liegt sozusagen die Eichel ganz ohne Schutz, ist ohne Schutz vorhanden und ist eine Schleimhaut. Ja?
Das ist
ohne Kondom. Ohne Kondom. Ja? Also ich spreche jetzt nur ohne Kondom. Das ist ja eigentlich der Alltag, sage ich jetzt, in vielen Ländern. In vielen, speziell also auch in afrikanischen Ländern, sind Kondome nicht verfügbar. Ja? Und da hat man gesehen, also Männer, die beschnitten sind, bekommen quasi eine Schicht, eine Schutzschicht über die Schleimhaut der Eichel. Und über diese Schutzschicht ist die Infektion einfach schwer. Das ist ähnlich wie eine Haut. Durch die intakte Haut kann HIV weniger leicht penetrieren. Und durch in die Schleimhaut kann, da sind also diese Zellen, wo das Virus ankoppelt, viel liegen brach da. Ja. Das war eigentlich eine epidemiologische Beobachtung, die man dann wirklich genau untersucht hat und wirklich gesehen hat, Männer werden weniger angesteckt, wenn sie beschnitten sind. Umgekehrt bringt es keinen Benefit für die Frau. Also die Infektion von Mann zu Frau geht anders, also geht über Spermien, über die Spermienflüssigkeit. Aber bei den Männern, die Männer haben den Benefit, dass sie nicht infiziert werden. Und das ist also, wird großräumig in den afrikanischen Ländern jetzt auch durchgeführt und man hat auch Erfolge diesbezüglich. Erfolge, dass die Infektion von Männern zurückgeht. Ich kann leider keine genauen Zahlen sagen, wie hoch die Beschneidung prozentuell im europäischen Raum, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber man will in den afrikanischen Ländern, das ist doch ein Teil, um zu verhindern, dass Männer angesteckt werden, das sehr hochfahren, wenn gut über 30% bis maximal 50%, mehr kann man sich gar nicht erwarten. Das heißt, es ist auch nur ein Baustein, ja, nur ein Teil wieder. Ja. Die zweite Frage war,
ob es kulturelle Unterschiede gibt,
auch im europäischen Bereich. Kulturelle Unterschiede, aber es gibt deutliche Unterschiede von Ost-West. Also es gibt Unterschiede von den einzelnen Ländern. Also die Prävalenz in Österreich liegt etwa bei 0,2% etwa, also sehr wenig. Schweiz hat eine höhere Durchseuchung, Spanien hat eine viel höhere Durchseuchung. noch viel schlimmer wird, wenn man jetzt nach Osten geht. Ja? Also die alten sowjetischen Staaten, Zusammenbruch dieser ganzen dieser Länder hat praktisch die medizinische Versorgung auf Null zurückgestellt. Und es gibt dort wirklich sehr, sehr hohe Durchseuchungen. Ob das jetzt, das fängt an bei der Ukraine, bis über Russland, Tschetschenien, alles. Also das ist ein ganz großer Unterschied in der Durchseuchung. Mitteleuropa, Westeuropa, Zentraleuropa liegt etwa zwischen 0,3 bis maximal 0,5%. Sehr wenig. Zum Glück.
Ich habe zwei Fragen. Einmal habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also in Oberösterreich war 1981 der erste AIDS-Fall, der gemeldet.
83.
83. Und Sie haben gesagt, seit 30 Jahren kann man, sage ich mal, HIV-positive Menschen einstellen. Mhm. Sie haben aber dann wieder gesagt, 1995 ist die Therapie ausgereifter gewesen. Und jetzt habe ich gerade gesehen, 92, sage ich mal, das habe ich nicht verstanden ganz. Mhm. Das würde ich nochmal, und dann würde ich gerne wissen, ob es immer noch ist. Also ich bin 99 übersiedelt nach Österreich und hatte eine sehr schwere Lungenentzündung. Und ich bin so, dass ich mir meine Akten hole, auch wenn es verboten ist. Ich nehme die einfach vom Tisch und gucke rein und habe dann mitgekriegt, dass ein HIV-Test gemacht wurde, ohne dass ich informiert werde. Und ich komme nun mal aus Berlin und war noch frisch hier und kannte das System noch nicht in Österreich und habe mich fürchterlich aufgeregt und habe gesagt, dass also wirklich eigentlich hätte man das an die große Glocke hängen müssen. Ist das immer noch so, dass heimlich HIV-Teste gemacht wird bei Menschen, die, sag ich mal, lungenkrank waren, also ich habe Blut gespuckt etc., weil sie nicht wussten, was ich habe, kam nachher raus eine bakterielle Lungenentzündung. Ich fand es menschenunwürdig.
Also zur ersten Frage, die 1983 gab es die ersten AIDS-Meldung in Oberösterreich und auch den Todesfall. Also diese beiden Personen sind auch dann gleich verstorben. Also mit der Diagnose und war dann auch der Tod. Ja. Wir haben Patienten, der HIV-Test kam ja erst 1985 überhaupt auf den Markt. Vorher hat man nur gemutmaßt aufgrund der Symptome und natürlich auf guter medizinischer Literatur, dass eben einfach eine HIV-Infektion oder eine AIDS-Erkrankung vorliegt. Es gab bis 85 keine Nachweismethode. Und die 30 Jahre sind vielleicht ein bisschen übertrieben, aber 2 Jahre weniger. Aber wir haben einzelne Patienten, 4 Patienten, die zu diesen Long-Term Non-Progressern gehören, wo wir 85 den HIV-Test vorliegen haben, positiv gewesen und trotzdem jetzt keine Erkrankung. Ohne Therapie. Aber das ist wirklich die große Ausnahme. Das ist die große Ausnahme. Präventiv?
Präventiv konnte man erst 1995 arbeiten oder das war da fehlt mir so ein Stück.
Also die Prävention, die Therapie als Prävention und präventiv ist überhaupt ist ganz neu. Ist seit 2 Jahren. Seit 96 eigentlich gibt es den Durchbruch in der Therapie, dass wir verschiedene Medikamente kombinieren, die sogenannte Kombinationstherapie. Ja. Und ab diesem Zeitpunkt konnte man also die Patienten gut behandeln, so dass sie auch heute noch leben. Ja. Aber davor waren schwere Lungenentzündungen, sage ich jetzt einmal, schwere Lungenentzündungen manchmal auch das Todesurteil. Weil es gab keine grundlegende Therapie gegen HIV. Es gab nur die Therapie der Lungenentzündung, aber man konnte das Immunsystem nicht besser machen. Das Virus war einfach so stark und daher war man einfach verlorenen Posten. Ja.
Die Frage hat sich dann auch darauf bezogen, gibt es eigentlich eine rechtliche Regelung, wann darf man einen HIV-Test durchführen und die Patientin, der Patient zu informieren, dass man das macht?
Es gibt eine rechtliche Regelung, es gibt auch eine Verordnung. Grundsätzlich sage ich immer, es ist empfehlenswert, dem Patienten das zu sagen. Ja, Aber es gibt eine große Ausnahme, und das habe ich auch ganz kurz angesprochen, in diesem Paradigmenwechsel in der Testung, dass eben bestimmte Erkrankungen ziehen eigentlich einen HIV-Test nach sich. Das sind also eine ganze Palette von Erkrankungen, und da müsste ich den Patienten nicht definitiv informieren. Da gibt es auch eine Verordnung dazu. Muss ich nicht sagen, ich mache jetzt bei Ihnen, ich schaue auf pfeifersches Drüsenfieber, ich schaue bei Ihnen auf Hepatitis, ich schaue bei Ihnen auf das, ich schaue bei Ihnen auf das und ich schaue auch auf HIV. Es ist sicher besser, man bezieht den Patienten mit ein und erklärt ihm, dass man das alles abklärt in jeder Richtung, virale Entzündungen oder virale Erkrankungen, aber es ist vom Gesetz her nicht zwingend, wenn die Erkrankung auch möglicherweise im Zusammenhang mit einer HIV-Infektion stehen könnte. Weil das auch lebensrettend wäre. Und es gibt auch eine Behandlung gegen HIV. Das war früher ja nicht unbedingt der Fall. Vor vielen Jahren.
Bitte. Ich weiß nicht, ob ich Sie wirklich richtig verstanden habe. Wenn also jetzt jemand, sagen wir, sexuell aktiv ist mit sehr vielen wechselnden Partnern und jedes halbe Jahr einfach einen HIV-Test macht, im Falle, dass er HIV-positiv ist, dann diesen Medikamentenmix einnimmt, dann ist er also nie für sich selbst gefährlich und sozusagen seine Lebenserwartung sinkt dadurch nicht, falls er sich irgendwann einmal tatsächlich angesteckt hat, ist für niemanden gefährlich. Das wäre eigentlich das Ende von HIV tatsächlich, wenn man regelmäßig diese Tests macht, oder verstehe ich was falsch?
Ja.
Oder wie gefährlich ist dieser Medikamentenmix, oder hat der irgendwelche anderen
Nebenwirkungen? Den Medikamentenmix würde ich nicht so fürchten, als die Zeit zwischen den Tests, ja. Also das kann doch, wenn man also auch sagt, jetzt mache ich jedes halbe Jahr einen Test, oder mache ich jedes Monat einen Test, also das wäre es viel besser, dass man anders ansetzt und sagt, was kann ich denn machen, dass ich die Infektion vermeide. Dass ich nicht jedes halbe Jahr mir Bestätigung holen muss, alles in Ordnung, wunderbar, ich kann genauso weitermachen, wie ich es gemacht habe. Ja? Es wäre besser, dass man eben dann sich überlegt, wie kann ich in der Prävention, was kann ich ändern, in meinem Lebensstil zum Beispiel, und wenn ich natürlich verschiedene Partner habe, wechselnde Partner habe, dann ist es auf jeden Fall wichtig, den HIV-Test zu machen. Weil wenn natürlich die HIV-Infektion rauskommt, dann soll behandelt werden. Und dann muss man eben die große Verantwortung übernehmen, jemand anderem nicht mehr anstecken. Es gibt natürlich auch für Personen, die sagen, lebe mein Leben so wie ich lebe, mache nie einen Test. Egal jetzt, was rauskommt. Ja, wird schon niemand anstecken. Nebenwirkungen gibt es natürlich. Ja, es gibt Nebenwirkungen, die in der ersten Zeit auftreten von der HIV-Therapie, die sind meistens gut in den Griff zu kriegen. Das sind vielleicht mal vom Magen-Darm-Trakt irgendwie oder Kopfschmerzen oder Schwindel oder eher in dieser Richtung. Das kann man in den Griff kriegen oder wechseln. Und langfristige Nebenwirkungen, also Langzeit-Nebenwirkungen gibt es auch. Die wollen wir in diesen regelmäßigen Kontrollen mit unseren Patienten wollen wir vorbeugen, wollen wir gegenwirken, indem wir zum Beispiel Knochen anschauen oder auch Herz-Kreislauf-System anschauen. Das wissen wir, dass das Nebenwirkungen sein können, also Knochendichte, Verminderung in Richtung Osteoporose. Aber es sind nicht so schwerwiegende Nebenwirkungen, die man wirklich so fürchten müsste, dass man die Therapie nicht nimmt. Also da überwiegt auf jeden Fall der Vorzug oder die Therapie selber.
Bitte.
Bei den meisten antibakteriellen oder antiviralen Substanzen, die massenhaft und über lange Zeit eingesetzt wurden, sind bisher Resistenzen aufgetreten. Wie hoch schätzen Sie persönlich die Gefahr ein, dass das HIV-Virus auf diese Therapie resistent wird?
Es ist ein sehr großes Problem, ich sage jetzt mal eher gewesen, weil je schlechter die Therapie eingenommen wird, je weniger regelmäßig, weil die Nebenwirkungen zum Beispiel groß sind, weil die Menge von den Tabletten sehr groß sind, gewesen sind. Wenn die Therapie schlecht eingenommen wird, dann entstehen die Resistenzen. Also man kann sich das so vorstellen, wenn das Virus nur halb eingedämmt wird, die andere durch die Medikamente, die zweite Hälfte versucht zu replizieren, was nur möglich ist, und mutiert. Und dann, dieses Virus mutiert, und dann spricht man eben von dieser Resistenz.
Ist nicht das HIV-Virus besonders mutationsfreudig?
Ja, genau. An sich schon, also ohne Therapie schon sehr mutationsfreudig. Und wenn dann die Virustherapie nicht voll wirkt, nämlich so, dass wir zum Beispiel im Gespräch mit unseren Patienten uns anschauen, wie gut wirkt die Virustherapie. Sie wirkt so gut, dass das Virus voll unter Kontrolle ist. Das Virus ist nicht, die Replikation ist nicht mehr nachweisbar. Und das ist das Ziel. Dort muss es hin. Und wenn die Virustherapie so gut eingenommen wird, so exakt eingenommen wird, das Virus ist unter Kontrolle, entsteht keine Resistenz. Nur, wenn es halb genommen wird und einmal ja, einmal nicht, am Wochenende Pause und so weiter. Das ist das Problem. Und die frühere Therapie hat also insbesondere die sogenannte sequentielle Therapie, so hat man das genannt, wo wir eine Substanz genommen haben, dann die nächste Substanz genommen haben und die übernächste genommen haben. Sozusagen, wir haben eine Karte nach der anderen ausgespielt, bevor diese Kombinationstherapie gekommen ist. Da sind also viele Resistenzen entstanden.
Und jetzt als Gegenfrage, gibt es jetzt schon Fälle, bekannte Fälle, wo aufgrund von Resistenzen keine Behandelbarkeit mehr?
Ja, die gibt es. Die gibt es leider. Glücklicherweise gibt es immer wieder neue Therapien. Ja, immer wieder was Neues.
Das interessiert mich auch, gibt es überhaupt gegen so ein spezifisches Enzym, wie die reverse Transkriptase ist, eine Resistenz? Weil dieses Enzym ist unbedingt notwendig und eine sehr spezifische Geschichte. Wie kann sich eine Resistenz gegen so etwas Spezifisches entwickeln?
Also es gibt einfach diese Mutationen in dieser reversen Transkriptase. Wir können das also ganz genau überprüfen. Die reverse Transkriptase an sich vom Virus wird sequenziert, jede einzelne Aminosäure wird angeschaut. Und wenn also bestimmte Positionen sich verändern, diese Aminosäure gewechselt wird, dann ist das Medikament wirkungslos. Es gibt eben immer wieder Medikamente, die dann trotzdem wirken, aber manches Mal, wir sprechen von einer Gruppenresistenz, ist sozusagen die ganze Gruppe verloren. Da kann man dann wirklich von diesen 20 Medikamenten gleich einmal 5 oder 6 weggeben, weil die wirken nicht mehr. Und das ist auch ein Anliegen auch bei uns in der Behandlung mit den Patienten, dass wir das den Betroffenen sehr klar machen und auch immer wieder darüber sprechen, dass das also ganz entscheidend ist. Dass sie selber bereit sind, diese Tabletten eben jeden Tag zu nehmen, weil sie damit die Kontrolle über das Virus haben, in die Hand nehmen können.
Bitte.
Mich interessiert jetzt noch, wir sind ja alle gläserner Patient seit einiger Zeit. Und wie das ist, da war ja ein Stempel mit unheilbar und Unterschrift. Wird es an den Arbeitgeber, oder an die Arbeitgeberin weitergeleitet? Also ich weiß zum Beispiel, ich hatte selbst einen Kollegen, der war HIV im Pflegebereich und es wussten einige Kollegen und wir haben dicht gehalten, muss ich sagen, dass da nichts rauskam. Mhm. Und heutzutage sieht es anders aus. Wie ist es? Wird es weitergeleitet? Gerade Menschen, die, sage ich, mit Menschen auch arbeiten. Und zum Beispiel auch mit Blut. Wir mussten ja auch zum Beispiel Diätsticks etc. machen bei unseren Leuten. Wie sieht's da aus bei der Verschwiegenheit?
Kategorisch nein. Ja, natürlich absolute Verschwiegenheit. Es gibt keinen Grund, den Arbeitgeber zu informieren. Wann dann macht
E-Card?
Nein, E-Card wird sicher HIV nie draufstehen. Ganz sicher nicht. Ja. Wenn doch dazu hat der Patient ja die Möglichkeit, das zu beeinspruchen und eben die Arztbriefe, die würden ja in der E-Card ablesbar sein. kann er auch Einspruch erheben und das verhindern. Das ist aber noch einmal ganz eine andere Dimension, weil es sich um behandelnde Ärzte handelt. Und da muss man wirklich abwägen, ob der Betroffene einen Vorteil hat, wenn sein Vertrauensarzt, der zum Beispiel die E-Card lesen kann, könnte, und sonst niemand, der auch die Information kriegen kann über die E-Card. Wir schicken ihm ja auch einen Arztbrief, dem Hausarzt zum Beispiel. Aber ganz anders Arbeitgeber. Es gibt überhaupt keinen Grund, den Arbeitgeber zu informieren. Es gibt kein Gesetz, das vorschreiben würde. In bestimmten Bereichen versucht man, zum Beispiel im medizinischen Bereich, eben bestimmte Dinge oder aus bestimmten Arbeitsbereichen einen HIV-Positiven rauszubringen, zum Beispiel aus dem operativen Bereich, wo es wirklich Verletzungen geben könnte, in anderen Bereichen arbeiten. Aber sonst Arbeitgeber, nein, keine Information. Ist auch nicht notwendig. Es gibt normalerweise keine Sexualkontakte mit den Arbeitgebern. Normalerweise. Und sonst muss man informieren.
Bitte. Sticht vor aller Sex jeden Schutz vor Ansteckung aus? Also nicht nur die Ansteckung mit HIV, sondern auch anderen Geschlechtskrankheiten. Und in welchen Abständen müssen sich käufliche Liebesdienerinnen untersuchen lassen? Und welche Tests müssen es da über sich ergehen lassen?
Also oraler Sexualkontakt ist eigentlich vernachlässigbar in der Übertragung. Es gibt eigentlich keine Übertragungen, die irgendwo dokumentiert sind. Ich sage immer, das extrem, jemand ist blutig im Mund, alles, dann kann natürlich auch einmal ein Oralkontakt zu einer Infektion führen. Aber üblicherweise Speichel und ist nicht infektiös.
Also bei Verkehr mit einem HIV. Kondom ist das
überhaupt kein Problem. Ja. Problem. Und Prostituierte in Österreich werden untersucht auf Geschlechtskrankheiten, Abstriche und HIV-Test wird monatlich gemacht. Also ist relativ sicher, aber natürlich in einem Monat.
Also bleibt da Restrisiko.
Kondom, in diesen Fällen ist es wirklich der beste Schutz, Kondome zu verwenden, nämlich ich würde gar nicht HIV am meisten fürchten, sondern eben andere, auch übertragbare Erkrankungen, die in der letzten Zeit auch sehr stark zugenommen haben. Das sind andere Geschlechtskrankheiten wie Gonorrhoe oder auch einmal eine Hepatitis oder Chlamydien, andere Erkrankungen oder auch, weil Sie gesagt haben, Papillomviren, die können also genauso bei ungeschützten oralen Kontakten übertragen werden.
Wie ist das bitte mit den Papillomaviren? Da war mal im Gespräch, dass also schon Knaben daran erkranken können oder vielleicht erst in der Pubertät und das dann weitergeben können auf die reiferen Mädchen und Frauen. Und daher wird also eine Impfung, ich glaube vor dem 10. Lebensjahr, bei den Mädchen empfohlen und den Knaben eigentlich auch, oder?
Ja, genau. Das ist jetzt ein großer Durchbruch in Österreich, dass die Impfung für Knaben und Mädchen zwischen 9. und 12. Lebensjahr gegen Papillomvirus eben von der Öffentlichkeit bezahlt werden wird, ab 2014. Das ist also wirklich ein großer Durchbruch. Es gibt sehr, sehr gute Daten von anderen Ländern der Welt, zum Beispiel Australien, wo man wirklich sieht, also die Durchimpfungsrate schon mehr als fast auf 80% geht von Jugendlichen, also die noch keine sexuellen Kontakte hatten. Und deshalb ist diese frühe Impfung erforderlich, dass man dort eben die Erkrankungen mit dem Papillomvirus schon jetzt stark zurückgehen und auch die sehr gefährlichen Erkrankungen der Krebserkrankungen bei den Frauen, Zervixkrebs.
Zervixkrebs. Den Knaben
bei den Knaben, ja, bei den Knaben wird es bezahlt.
Bitte.
Ich hätte eine Frage, soweit mich interessiert, warum HIV gerade eine Krankheit unserer Zeit ist, warum es das vielleicht nicht früher gegeben hat. Und die zweite Frage wäre gewesen, gibt es außer Körperkontakt auch andere Ansteckungsmöglichkeiten für HIV?
Man HIV gibt es sicher schon länger, also man hat jetzt aufgrund dieser ganzen Evolutionsbäume, die man sehr gut, wo man sehr gut zurückrechnen kann, nimmt man an, dass es in den frühen 20er bis 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, also 1920, 30, möglicherweise den Weg gefunden hat vom Tier zum Menschen. Also das Virus ist eigentlich ein Virus, das bei den Tieren, also Schimpansen oder verschiedenen Affenarten eben vorhanden war, sicher viel, viel länger schon, viel länger. Und man nimmt an, dass eben durch die Jagd die ersten Infektionen von Menschen, es zu den ersten Infektionen von Menschen in Afrika gekommen ist. Und der erste Fall, der beschrieben ist, war in den 50er Jahren. Also alles jetzt im Nachhinein, aber Leute, die eben in den 50er Jahren, das war ein Holländer, der im Kongo gelebt hat und dann in Holland gestorben ist, und im Nachhinein haben sich dann, hat man die Krankengeschichte angeschaut und gesagt, das war alles so, wie wir das von HIV oder von AIDS kennen. Somit hat man das zurückdatiert. Ja, und es gibt natürlich auch Proben, die man gefunden hat, die eingefroren waren und wo man annimmt, dass es also in den 50er Jahren schon die ersten Infektionen gegeben hat. Diese ganz große Verbreitung kam sicherlich auch durch den Zuzug von der Landbevölkerung in die Städte, die auch in den 50er, 60er Jahren auch in Afrika stattgefunden haben, und dann der einsetzende Tourismus, das ist einfach den Weg in die Welt gefunden hat von vielleicht einzelnen Personen, die eben dann zu dieser Pandemie geführt hat.
Der zweite Teil, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die nicht sexuell Übertragungswege, nicht sexuell Übertragungswege.
Ja, die gibt es. Mutter auf das Kind, ja. Blut natürlich, ja. Blutprodukte, das hat in früheren Jahren Blutprodukte nicht so gut getestet werden konnten, auch in Zeiten, wo wir keinen HIV-Test hatten, ja, also in den Zeiten vor 83. Und das sind eigentlich die Hauptübertragungs, also die vertikale, und sonst weltweit spielt natürlich die sexuelle Übertragung die meiste Rolle. Drogen. Gemeinsames Verwenden von Nadeln, ist auch ein bisschen Blut, ja, Austausch, und eben dann von der Mutter auf das Kind, die vertikale Weitergabe, also durch die Geburt, Schwangerschaft und Geburt. Wenn der Zahnarzt die hygienischen Richtlinien einhält, dann würde ich sagen, also bei uns würde ich mich nicht fürchten, wenn es irgendwo in Djibouti zum Zahnarzt müssen, weiß ich vielleicht nicht, ja, oder auch vielleicht in der Ukraine, würde ich vielleicht nicht die Hand ins Feuer legen, aber bei uns kann man sich wirklich auf Hygienemaßnahmen und verlassen, dass da nichts ist.
Deine Übertragung über die Muttermilch ist auch möglich.
Ja, oh ja. Übertragung durch die Muttermilch, ja, gibt es. Also und den Müttern, den HIV-positiven Müttern, die ja durchaus Kinder, gesunde Kinder kriegen, zum Glück auch dank der Therapie, die dürfen auch, oder man empfiehlt in unseren Breiten, dass sie nicht stillen. In Afrika ist das wieder anders, wo Kinder vielleicht keine Ersatznahrung bekommen können und daher das Kind möglicherweise nicht gut ernährt werden könnte, da schränkt man jetzt schon ein, dass in kurzer Zeit auch noch gestillt werden kann. Je länger gestillt wird, desto eher kommt es zu einer Übertragung. Aber bei uns, wo es so gute Ersatznahrungen gibt, dürfen die oder sollen die Mütter nicht stillen.
Bitte.
Welche andere Erkrankungen werden noch durch Retroviren ausgelöst? Also sagen wir mal gängige Erkrankungen, sofern es die gibt?
Schwierige Frage. Es gibt es gibt HTLV-1, das sind Leukämien, gibt es. Also bei den Menschen gibt einzelne, also diese Gruppe HIV hat früher ja HTLV-3 geheißen, also das ist also ein T-Lymphozyten-Virus. Und da gibt es also einige, da gibt es Leukämieformen. Aber es gibt andere Retroviren, die zum Beispiel beim Katzen etwas auslösen. Was mich immer sehr fasziniert hat, das ist, dass unser ganzes Erbsystem ja in unserer DNA ja ganze Mengen an Retroviren-Teilen integriert sind. Und wenn wir jetzt da hier in 200 Jahren sitzen würden, vielleicht wäre HIV integriert und wir würden nicht mehr krank werden. Also das ist auch wir haben immer mit Retroviren gelebt und es gibt viele, viele Kranken, die wirklich zum Tod führen, aber auch, ja, also vielleicht ist das jetzt nicht ganz das, was Sie hören wollen, aber da bin ich auch, was alles noch, welche Erkrankungen gibt, kann ich Ihnen nicht ganz genau sagen.
Und ist die Therapie teuer?
Eine Monatstherapie kostet etwa 1500 Euro. Das ist eigentlich nicht teuer. Das ist gar nicht teuer, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel die Patienten nicht mehr krank werden, nicht mehr ins Krankenhaus müssen. Ein Tag im Krankenhaus kostet, oder eine Woche oder fünf Wochen kosten viel, viel mehr. Patienten bleiben im Arbeitsprozess. Es gibt immer sehr gute Rechner, die Amerikaner und die Schweizer, da gibt es immer sehr gute Statistiken und da heißt es, also die Therapie ist auf jeden Fall effizient und kosteneffizient. Und man würde nicht glauben, wie viel die Therapien auch anderer Art kosten. Ich sage jetzt ein Insulinpatient oder Zuckerkrankheit oder auch, das ist alles auch in diesem Bereich. Ja, zum Glück. Mhm.
Bitte.
Vielleicht haben Sie es eh anfänglich gesagt, war ich aber noch nicht da. Wie überlebensfähig oder wie widerstandsfähig ist es außerhalb des Körpers? Nicht wirklich, oder? Also es überlebt nicht lang, oder?
Das Virus braucht immer Zellen, die leben, um selber zu leben. Und wenn also jetzt Blut oder Spermium eingetrocknet ist und am Boden ist, dann ist das Virus eigentlich nur durch bestimmte Maßnahmen wieder zum Leben zu erwecken. Nicht, dass ich das zum Beispiel wirklich wieder nass mache und so weiter. Ja. Aber das heißt, eigentlich ist es sehr rasch nicht mehr intakt, jemanden zu infizieren. Wenn aber viel Blut vorhanden ist, dann muss man schon vorsichtig sein.
Aber ich glaube, also Hepatitis B-Virus ist, glaube ich, wesentlich widerstandsfähiger außerhalb des Körpers, oder?
Genau, ja. Auch das Hepatitis C-Virus ist also um eine Zehnerpotenz höher infektiös für andere und das Hepatitis B-Virus 100-mal infektiöser als HIV. Das kann viel Hepatitis B-Virus ja zum Beispiel auch über Speichel und übertragbar.
Bitte.
Es ist relativ ruhig geworden um die Schutzimpfung gegen HIV. Es hat ja da die Mono zum Beispiel in Wien ja daran gearbeitet, die berühmte Schimpansengeschichte damals. Wie schaut es da aus? Hat man den Weg mehr aufgegeben oder ist es wirklich so schwierig?
Es ist de facto so schwierig. Es ist jede Impfstudie, die wieder begonnen wird, und es gibt wirklich, es hat unheimlich viele Ansätze gegeben und auch gute und zum Teil ganz gute Erfolge. Die letzte Impfung, die also im thailändischen Raum durchgeführt wurde, also jetzt auch schon wieder einige Jahre zurück, hat man einen Impferfolg etwa von 40% bekommen. Das ist kein Erfolg. Wir erwarten uns mindestens über 90%, ja, Schutz. Und daher, und diese verschiedensten Ansätze in der Impfung, ich habe mir auch überlegt, ob wir diese Vakzine mit reinnehme. Die Vakzine, die HIV-Vakzine, es gibt einen, also den Ansatz der vorbeugenden Impfung. Das heißt, ich möchte verhindern, ich impfe alle, dass niemand angesteckt wird. Das ist ganz weit weg, ja. Das ist also jedes Mal wieder jede Studie wurde wieder abgebrochen. Und dann gibt es auch noch den Ansatz, therapeutische Impfung. Könnte ich mit einer Impfung erreichen, dass eben der gute Immunstatus erhalten wird? Der ja auch am Anfang durchaus einmal vorhanden ist, wenn das Virus noch nicht so aktiv ist. Und hier gibt es Ansätze, dass man eben die sogenannten neutralisierende Antikörper, dass die produziert werden, dass die durch eine Impfung produziert werden, aber weit weg. Also vor 15 Jahren sicher keine Impfung in Sicht, sicher nicht.
Bitte. Wir waren zuerst bei den Kosten. Also in Österreich oder Mitteleuropa 1500 Euro pro Monat und Patient. Haben Sie eine Ahnung, was das in Afrika kostet? Die können sich ja nicht einmal ein Kondom leisten. Ist das dort deutlich billiger oder
wesentlich
auch prohibitiv sozusagen?
Wesentlich billiger, zum Glück. Also da ist doch, muss man sagen, das ist doch auch ein Phänomen der ganzen HIV-Erkrankung, dass doch die Patienten und die Betroffenen von Anfang an immer auch sehr mit einbezogen wurden, auch in Entwicklungen und auch mit viel Kraft auch Patienten sich engagiert haben im Kampf gegen AIDS. Und auch das wurde erreicht, dass eben auch diese großen pharmazeutischen Unternehmen für die sogenannte dritte Welt oder für Länder mit limitierten Ressourcen, ja, dass die dort eben Medikamente billiger abgeben und auch nicht Einspruch erheben, wenn Medikamente nacherzeugt werden, nachproduziert werden, sogenannte Generika. Und das natürlich die Vielfalt, von denen können die nur träumen, die wir haben. Also eine große Palette von verschiedenen Medikamenten, aus denen wir auswählen können. In den Ländern mit den limitierten Ressourcen gibt es halt wenige Substanzen, die zur Verfügung stehen und müssen die auskommen.
Aber kann man sagen, dass in Afrika die Therapie leistbar ist?
Ja, auch nur leistbar. Also in einzelnen, es gibt einzelne Länder, die sehr großen Erfolg haben, auch Uganda, Kenia, Tansania, wo die Therapie zugänglich ist, frei zugänglich ist. Andere können nur mit Global Fund, also Bill Gates Fonds und solche Dinge, PEPFAR, das sind also alles ganz große amerikanische Funds, die dann eben dort die Medikamente zur Verfügung stellen.
Bitte.
Ich kann das von Uganda bestätigen. Ich war im Frühjahr in Kampala und auch in Norden Uganda, weil es ein großes Spital ist und wir auch besucht haben und mit den Ärzten gesprochen haben. Ich kann sagen, dass seit einem halben oder seit einem Jahr hat die Clinton-Stiftung ermöglicht, dass die Medikamente gratis sind. Jetzt ist aber das Land doch zu groß und die schwangeren Frauen, da gibt es auch ein eigenes Projekt, dass die ein Telefon bekommen und angerufen werden, damit sie ihre Medikamente nehmen. Und sie nehmen schon, aber dann geht es ihnen sehr schlecht, weil sie keine gute Ernährung haben und dann nehmen sie die Medikamente wieder nicht oder sie melden sich nicht. Und das ist ein ganz ein großes Projekt, dass die Frauen immer wieder sozusagen angerufen werden oder irgendwie wieder Kartenchips, damit sie wieder telefonieren können. Das brauchen sie natürlich auch. Und dann, aber die Ernährung spielt dann natürlich schon eine große Rolle, ob man das verträgt. So viele Medikamente, ich weiß nicht, wie das bei uns in Österreich ist, aber ich weiß, dass sie nicht gut geht.
Einfach dazu wieder neigen, dass sie es eben auslassen und ja. Ja, also ich Ich denke, die Österreich, also die in Österreich oder in Europa erhältlichen Medikamente, kann man auch relativ schnell darauf Einfluss nehmen und sagen, versuchen wir so, geben wir was dagegen oder stellen wir um. Und die Palette in Afrika von Medikamenten ist dann sehr eingeschränkt. Und da sind schon Substanzen dabei, die mehr Nebenwirkungen machen. Ja, keine Frage. Aber wir haben, es ist schon auch ein gewisses kulturelles Problem, dass es ganz schwer vermittelbar ist, dass man auch bei Patienten, die zu uns kommen und die wir behandeln mit Migrationshintergrund, dass wir ihnen verständlich machen, dass sie die Tabletten einfach jeden Tag nehmen müssen und keine Pausen machen sollten und jeden Tag zur gleichen Zeit nehmen sollten. Es braucht eben auch sehr, sehr viel Aufklärung. Und auch bei uns gibt es diese Projekte, dass man das Handy einstellt und bei Patienten, die immer wieder vergessen, dass sie sollen die Therapie ja sehr regelmäßig und zur gleichen Zeit nehmen, dass es Apps gibt, wo eben um 7 Uhr am Abend es klingelt und dann sollen sie nicht vergessen, dass sie die Medikamente nehmen. Und solche Ansätze gibt es natürlich dort auch, ja.
Das Problem ist natürlich, dass die ärztliche Versorgung
also ein Arzt, Tansania, ein Arzt für Tausende von Patienten zuständig. Und es gibt natürlich auch sehr gut ausgebildete Schwestern, also so fast so Art Family Doctors, also die werden sehr gut ausgebildet, weil mit den Ärzten könnte man das überhaupt nicht bewerkstelligen. Und es ist auch in dieser Clinton Foundation, die eben auch solche Ausbildungen dann organisieren und dass eben vor Ort auch Ansprechpersonen sind und nicht irgendwo 400 Kilometer in der Hauptstadt oder noch weiter weg.
Aber was ich gehört habe, dass sogar die Aids-Rate ziemlich gut im Griff hat, dass es dann ständig weniger Fälle werden.
Genau. Ein großer Erfolg. Also der Rückgang, jede Person, die nicht infiziert wird, ist ein Erfolg. Ja, einfach der Rückgang. Ja, sicherlich nicht ganz so groß. Die Schwierigkeit fängt dann trotzdem an, wenn es zu diesen Kontakten kommt. Die Diskriminierung auch noch vor Ort, auch hier bei afrikanischen Paaren, ist trotzdem groß. Also wenn einer HIV-positiv ist, ganz schwierig damit umzugehen und schwierig auch die Männer, dass sich die Männer testen lassen. Die Frauen lassen sich viel eher testen, aber die Männer weniger. Wollen davon eigentlich nichts hören, ja. Ja, also, und drum, ein großer Ansatzpunkt in Afrika ist eben die schwangeren Frauen zu erreichen. Also über die schwangeren Frauen die Therapie zu beginnen und möglichst vielleicht alle Frauen dann auch zu therapieren. Weiter Weg.
Bitte.
Alles, also die eine Frage, die Leute, die das erfahren, dass sie HIV haben, die sagten sie ja, alles andere an Erkrankungen würden sie haben, aber niemals HIV, die totale Realitätsverweigerung, ich meine, die machen ja praktisch sich selber noch mehr kaputt oder so, ja. Weil wenn es niemand sagen kann, oder dann muss ich mir immer verstecken, das ist ja nur viel schlimmer, wie geht es denn wirklich psychologisch weiter? Gibt es da Wege, weil irgendwann muss das... Mhm.
Ja, also da gibt es schon eine ganze Gruppe von Personen, die also diesen Betroffenen dann helfen. Also ich sage jetzt, es sind Psychologen aus den Aids-Hilfen, es sind Berater aus den Aids-Hilfen. Wir versuchen den Betroffenen zu helfen, den Rücken zu stärken, einmal die erste Phase gut zu durchzubringen und dann kommt zum Glück doch ein bisschen Sicherheit auch, dass man mit dieser Krankheit leben kann. Ja, wobei es immer noch für die meisten unmöglich ist, offen mit ihrer Krankheit umzugehen. Es geht nicht. Es ist einfach die Zeit immer noch nicht reif.
So eine Hysterie.
Ja. Wir hören das immer wieder, dass dann einfach die Kontakte beendet werden oder niemand mehr zu Besuch kommt, wenn das auch irgendjemand aus dem Freundeskreis war, wie man darüber gesprochen hat. Oder es geht so weit, dass Schulen gewechselt werden müssen, weil zum Beispiel Jugendliche in ihrem Überschwang halt darüber gesprochen hat und die Schule auch nur wechseln hat müssen, weil einfach der Druck der Klasse nicht mehr beherrschbar war. Das ist jetzt nicht vor 20 Jahren gewesen, sondern das war vor 2 Jahren. Also das ist immer noch vorhanden.
Bitte.
Bitte. Können und wollen Sie noch eine Frage aus dem urologischen Bereich beantworten? Und zwar, wie hoch ist die Übertragungsgefahr einer Harnweginfektion, wenn Sie bei einem der beiden Partner schon im Anzug, aber noch nicht offen ausgebrochen ist und es eventuell noch zu einem sexuellen Kontakt kommt? Und da möchte ich die Frage anschließen oder zunächst die Feststellung, aufgrund von zwei ziemlich großen Divertikeln, die ich an der Blase habe, habe ich in den letzten Jahren oft genug unter einer Harnweginfektion gelitten und ich war eigentlich schon müde der Behandlung durch Antibiotika und Internist Dr. Erich Bilgersdorfer hat gemeint, mit Azimetin kann man den Harnsäurespiegel erhöhen und damit würde man solchen Blasenentzündungen vorbeugen. Und damit scheint er nicht so Unrecht gehabt zu haben, weil ich bin jetzt schon über ein Jahr lang davon verschont geblieben, während meine Frau ohne dieses Azimetin in letzter Zeit 2 solche Harnweginfektionen gehabt hat. Könnte aber auch vielleicht auf eine allgemeine Schwächung ihres Immunsystems zurückzuführen sein.
Dürfte ich bitten, dass wir doch ein bisschen beim Thema bleiben, sonst kommen wir doch sehr weit weg von unserem Ursprungsthema HIV, dass wir ein bisschen im engeren Bereich bleiben. Okay, bitte.
Ich glaube auch, dass ich Ihnen nicht die richtige Antwort geben könnte. Bin ich nicht der Spezialist oder die Spezialistin, ja.
Ich hätte noch eine Frage, weil Sie haben vorhin gesagt, dass die Therapie oft ausgesetzt wird, aus verschiedenen Gründen. Und eigentlich würde die Therapie laut Ihnen jetzt sehr gut vertragen. Welche Gründe sind das jetzt, dass die Patienten das öfter aussetzen? Oder?
Es gibt verschiedene Gründe.
Die Uhrzeit kann ich jetzt nicht mehr. Also
wenn man selber mal zum Beispiel 2-3 Wochen Antibiotika einnehmen muss, dann merkt man auch schon, zum Schluss vergisst man schon irgendwann mal, ja. Das ist einfach so, dieser Schlendrian, der dann reinkommt und man denkt, das kann eh mal ohne A sein und ich möchte eigentlich so gerne ohne Therapie sein, ich möchte eigentlich die Tabletten nicht jeden Tag nehmen. Das ist eine Entwicklung beim Patienten und es gibt genau die anderen, die eben von Anfang an sich dafür entscheiden und sagen, ich weiß, das ziehe ich jetzt durch, die Tabletten nehme ich, die helfen mir, da bin ich überzeugt und vergessen nie. Aber es gibt da genauso die anderen. Vergessen viele Dinge. Es gibt viele Menschen, die vieles vergessen, ja, und da gehören genauso die Tabletten dazu.
Aber es ist tatsächlich also nicht so, dass die Patienten aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes dann, dass es ihnen so schlecht geht, dass sie sagen, nein, jetzt ist ab oder.
Mhm. Nein, ganz im Gegenteil. Nicht
vergessen.
Ja, genau.
Ja, genau.
Das ist eher.
Bitte.
Ich hätte eine Frage praktisch, könnte man praktisch HIV die Untersuchung im Rahmen einer Gesundheitsuntersuchung aufnehmen, dass man vielleicht dann doch die Dunkelziffer ein bisschen verringern könnte, ne? Oder was hindert uns daran?
Ja, kann Ihnen nur recht geben. Es gibt auch viele Patienten, die glauben, dass es bei der gesunden Untersuchung automatisch gemacht wird. Ja, oder es gibt viele Patienten, die zum Beispiel, kann mich sehr erinnern an eine Dame, die wirklich mit zufällig dann eigentlich diagnostiziert worden ist, aber vorher schon krank war. Und ich habe gesagt, weil so oft Blut abnehmen, die müssen so das angeschaut haben, so viel Blut ist mir abgenommen worden. Das ist eben eigentlich genau das, was man oft schon annimmt. Das wäre ja sinnvoll, im Rahmen einer gesunden Untersuchung zum Beispiel das auch dazu zu machen. Aber es ist in Österreich nicht so. Also es wird, es ist nicht Standard, aber Sie können gern das auch beim Patient, beim Arzt danach fragen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man nicht bezahlt und anonym und kostenlos zum Beispiel bei der AIDS-Hilfe die Tests macht. Gibt genauso. Da brauche ich zum Beispiel nicht zum praktischen Arzt gehen. Aber wenn man den praktischen Arzt darum sagt, ich möchte gerne einen HIV-Test haben, dann wird es sicher gemacht. Aber da
ja. Darf ich vielleicht ganz kurz einhaken, was ich mitbekommen habe, sind zwei Herren der AIDS-Hilfe da, also wenn die beiden kurz aufzeigen könnte, diese Fragen kann man dann direkt eventuell auch nachher die beiden Herren auch stellen, wie das zu handhaben wäre.
Vielleicht nur ein Stichwort ist gefallen, Blutspende, das ist mir noch ein Anliegen, dass ich darauf was sage, weil im Rahmen der Blutspende wird natürlich HIV getestet, keine Frage, aber wir empfehlen nicht, Blut zu spenden, um einen HIV-Test zu bekommen. Weil das Blut wird wirklich verwertet, das Blut wird jemand anderen gegeben, die Blutprodukte werden jemand anderen verabreicht und es gibt eben eine ganz kleine Zeit, ein Zeitfenster, wo der Test noch nicht hundertprozentig sicher ist. Und wenn man in dieser Phase Blut spenden ginge, könnte es sein, dass jemand angesteckt wird. Aus dem Grund keine Blutspende, nur um einen HIV-Test zu wissen. Da ist es wirklich viel besser, man geht in die AIDS-Hilfe.
Bitte.
Ich hätte eine Frage. Und zwar, wenn ein Patient in Österreich jetzt HIV-positiv getestet ist, wie schaut da das Behandlungsteam aus? Also sind da Immunologen, Virologen, eben, wie Sie, Dermatologie, Virologie oder sind da Internisten beteiligt? Wie schaut das aus von den Fachärzten? Wer arbeitet alle mit oder wo sind da die Spezialisten verteilt auf die Fachgruppen?
Österreichspezifisch sind fast überwiegend Dermatologen und Venerologen. Das gibt es eigentlich nur in Amerika Gruppen, es gibt in Schweden Gruppen, wo die Dermatologen sich um HIV-Patienten kümmern. Das kommt also aus der Geschichte der Geschlechtskrankheiten. Üblicherweise sind es Internisten, Infektiologen, also die HIV behandeln. Und wir, also in unserem Zentrum, kriegen die Zuweisungen entweder vom Hausarzt oder von anderen Abteilungen. Und wir sind also ein kleines Team an Ärztinnen, die sich HIV-Spezialistinnen nennen, ja. Und die halt einfach jahrelang damit mitarbeiten. Und wir suchen halt eben die Verbindung zu den anderen Kollegen, wenn es jetzt spezielle Erkrankungen sind, zum Beispiel Hepatitis, dass der Leberspezialist dann eben mit dem gemeinsam das gemacht wird oder bei irgendwelchen Knochenproblemen macht man das gemeinsam mit den Spezialisten von denen. Also es ist ein Interdisziplinar oder bei den Schwangeren ganz wichtig, ja, bei den Schwangeren mit den Frauenärzten, mit den Kinderärzten, wenn die Kinder zur Welt kommen. Also das ist eigentlich so ein Netz, ein Netz aus, kann jetzt für Österreich reden, aber speziell jetzt für Oberösterreich, dass wir so ein Netz aufgebaut haben, die eben gemeinsam zusammenarbeiten.
Ja, mit Blick ein bisschen auf Zeit. Vielleicht noch eine letzte, vorletzte Frage, wenn da noch eine dringende Anfrage
wäre. HIV-Test, die Rede, sucht er nach Virusproteinen oder Viruspartikeln oder sucht er die Immunantwort?
Der klassische HIV-Test ist ein Antikörpertest, sucht die Immunantwort. Und das ist auch dieser Test, der eben am Anfang nach der Erstinfektion einfach ein Fenster hat, um die Tierinfektion nachzuweisen, weil der Körper eben Zeit braucht, um diese Antwort zu entwickeln und eben diese Antikörper dann, dass man die nachweisen kann. Der neue Test oder die neuen Tests, die jetzt schon seit einigen Jahren eingesetzt werden, ist ein Kombinationstest. Da wird auch ein Stück vom Virus dabei gesucht, also die Antikörper und ein Stück vom Virus. Das heißt, dieses Fenster wird nochmal kleiner. Und wenn der hochgradige Verdacht ist auf eine akute, auf eine ganz frische Infektion, dann kann man Virus selber nachweisen mit einer speziellen Methodik. Virus, das Virus selber. Also nicht die Immunantwort, sondern das Virus selber suchen.
Und im Hinblick auf Gesundenuntersuchung, was kostet zum Beispiel so ein HIV-Test?
Der HIV-Test ist billig, der ist sehr billig. Also das ist, liegt jetzt etwa bei, ich glaube, bei 15 Euro oder so, 17 Euro. Es ist wirklich sehr billig. Der Virusnachweis liegt etwa bei 100 Euro. Das ist schon für eine aufwendigere Untersuchung.
Danke. Es war hochinteressant und es wäre noch hochinteressant und auch ich hätte noch sehr viele Fragen, aber ich glaube, es wird in der nächsten Zeit auch einiges noch passieren in dem Bereich. Und was eben interessant ist, ist HIV ist eine normale Krankheit. Es ist keine normale Erkrankung. HIV war vor 30 Jahren eben das Todesurteil. Es hat sich in der öffentlichen Wahrnehmung sehr stark geändert. Ich habe mir so die Gedanken gemacht, weil für uns die Zeitungen liegen. Wenn man das Jahr 1985 betrachtet und das Jahr 2013 und dann die Artikel zählen würde, die über HIV, über AIDS in der Zeitung stehen, dann würde wahrscheinlich auffallen, dass das Thema komplett in den Hintergrund gerückt ist. Das ist eine ganz interessante Entwicklung. Wie das weitergeht, man wird sehen.
Also ich glaube, es ist schon notwendig. Es gibt eben noch genug Dinge, die zu tun sind. Und eben unter dem Motto, wir wollen verhindern, dass jede Neuinfektion soll verhindert werden. Es wäre auch genug in den Medien zu tun, dass man aufklärt. Und vor allem von jungen Leuten auch sagt, wo sind die Gefahren, wo muss man wirklich aufpassen. Die andere Seite ist eben, dass die Virustherapie, nachdem sie so gut geworden ist, natürlich der Leichtsinn ein bisschen mehr zunimmt und man das wahrscheinlich auch gar nicht so unbedingt hören oder vielleicht auch lesen würde, wenn es wo steht.
Ich sage nochmal herzlichen Dank für den ganz interessanten Vortrag und für die Beantwortung der Fragen. Danke sehr.
Danke.
Ich möchte noch ganz kurz die beiden nächsten Veranstaltungen ankündigen, heute in einer Woche. Wenn die Oma plötzlich Polnisch spricht, Migration und Altenpflege, Thomas Rammersdorfer ist hier der vortragende Fachsozialbetreuer und Journalist. Heute in zwei Wochen Demokratie anders, über politische Handlungsoptionen jenseits von Wahlen. Florian Walter, ein Politikwissenschaftler, das sind die nächsten beiden Vorträge. Wenn Sie Informationen über das Material, über die Vorträge des Kepler Salons zugesendet werden bekommen wollen, neben dem Gästebuch ist eine Liste, bitte hier eintragen. Und ich möchte auch auf den Freundeskreis des Kepler Salons hinweisen, wo Sie gerne eingeladen sind, hier auch beizutreten. Gastronomie Kenzel bietet bis 22 Uhr draußen auch noch Getränke an. Also können Sie an der Bar noch das eine oder andere Getränk konsumieren. Danke sehr.